Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/yourplan to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Herzlich willkommen, Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast des Literaturhauses Berlin und der Berliner Morgenpost. Die 59. Folge werden wir heute aufzeichnen und auf den Portalen zur Verfügung stellen. Ich begrüße herzlich meine Gesprächspartnerinnen Janika Geninek und Sonja Longolius, die beide das Literaturhaus Berlin leiten. Mein Name ist Felix Müller, ich bin Kulturchef der Berliner Morgenpost. Wir werden auch heute wieder drei Romane vorstellen. Und ich wollte aber vorher eine Frage loswerden, die mich beschäftigt hat, als ich mein aktuelles Buch gelesen habe. Nämlich, ist das eigentlich gut, viel gelesen zu haben? Also ich glaube, das können wir jetzt ohne Eitelkeit von uns allen irgendwie sagen. Berufsbedingt ist das nun mal so, dass wir jetzt irgendwie seit einigen Jahrzehnten regelmäßig und viel lesen. Meine Frage wäre, wie würdet ihr sagen, was macht die Unterschiede aus, ihr mit 20 Jahren und ihr jetzt mit Jahren, also etwas später? Wie hat sich die Rezeption, das Lesen für euch verändert?
Interessant. Also ich merke, das war eine interessante Erfahrung im Laufe jetzt unserer Arbeit oder dieses Jobs, wie wahnsinnig ich angewiesen bin auf das viele Lesen, was ich irgendwann mal betrieben habe, dass ich so ganz viel zurückgreife auf Interessen, auf Pools, auf Namen und wünschte mir fast, ich hätte noch viel mehr gelesen und mir auch noch viel mehr Gebiete erschlossen. Also Stichwort Lateinamerika, so habe ich sehr wenig gelesen, kam irgendwie in meinem Studium nicht vor. Und ich merke, dass das sozusagen wie so ein Manko ist, was sich ganz schlecht jetzt noch aufholen lässt. Und was ich ein bisschen vermisse jetzt, dass wir natürlich so viel berufsbezogen lesen, wobei ich auch da denke, dass ich immer viel mehr lesen müsste. Und dass das echte, richtige Lesen aber ein wildes ist, was nicht unter der Optik der Verwertbarkeit steht. Und ich wollte immer mal so ein Experiment machen, dass, wenn man ein Buch liest, da sind ja immer Referenzen drin oder irgendwas, was sich daraus als Interesse ergibt. Und dem mal zu folgen, also man könnte, glaube ich, Monate lesen und käme auf die erste Bahn, wenn man einfach dieses interessegeleitete Lesen, was sich aus dem nächsten Buch immer wieder ergibt, dem so folgen würde.
Sonja, liest du heute anders als vor 20, 30 Jahren?
Ja, ich lese auch anders. Ich finde, das ist eine hervorragende Antwort, die Janika da gegeben hat. Dem würde ich mich auch anschließen. Ich würde, glaube ich, heute, das hätte ich früher nicht gesagt, also jungen Leuten tatsächlich raten, so ein bisschen bei den Klassikern anzufangen und sich da rein zu nörden, meinetwegen auch. Und den Kanon, den kann man natürlich erweitern, der ist nicht fest. Darum geht es nicht, aber wirklich bei diesen, ich sag mal, dieser Standardlektüre, ob es jetzt in der Germanistik ist oder in welchen Bereichen auch immer, mal anzufangen und sich da reinzugraben, weil das habe ich, glaube ich, auch wirklich nur als Jugendliche geschafft und im Studium. Heute lese ich anders und baue auch darauf auf diesem Wissen, was ich habe, und das ist eben leider auch beschränkt, das ist ja wahrscheinlich immer beschränkt, aber da wünschte ich auch nach mehr. Und heute lese ich unkonzentrierter. Also jetzt gerade in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt generell gilt für die letzten 10 Jahre, das würde ich so nicht behaupten, aber mir fällt es wirklich schwer, mich einzulassen und auch emotional einzulassen und daraus mehr zu machen als einfach nur ein, ich lese das Buch jetzt für meine Arbeit oder um irgendwas damit zu tun. Und das wünschte ich mir zurück. So, das gelingt mir in den Ferien ganz gut, aber es gelingt mir im Alltag immer schlechter.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich, ohne dass ich das bewusst verfolgt hätte, so ein bisschen meine Mustererkennung trainiert habe in den letzten Jahrzehnten. Ja. Also und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wenn man bestimmte Formate wieder und wieder liest in unterschiedlich gestalteten Varianten, dass man sich dann irgendwie vorstellen kann, wie es weitergeht. Und das hatte ich auch bei diesem Roman, den ich heute vorstellen würde, hatte ich das ganz stark, dass ich irgendwie währenddessen dachte, okay, das wird jetzt auf folgende Weise konstruiert sein. Erst wird das kommen, dann wird dies so weitergehen, dann so. Und wenn es dann exakt auch so kommt, dann ist der Lektüre schon so ein bisschen Spaß genommen, finde ich. Ne? Weil man sich eben nicht irgendwie überwältigen lassen kann von einer Geschichte, sondern ungefähr weiß, wie sie erzählt werden wird. Und das empfinde ich eigentlich eher als Verlust.
Aber ist das nicht dann einfach nur nicht so gutes Buch?
Vielleicht.
Aber ich weiß es nicht. Auch Erfahrung. Ich weiß noch, dass ein Professor von mir irgendwann mal gesagt hat, es ginge ihm jetzt so, es war gar keine Angeberei, dass er manchmal Bücher nur angucken müsse und er wüsste, was drinsteht. Und damals habe ich natürlich gedacht, was erzählt der da für einen Schmarrn? Ist ja Quatsch. Aber es geht in eine ähnliche Richtung, dass man schon angefangen hat und denkt, ich weiß, wie das irgendwie weitergeht. Und warum ist das unbedingt ein schlechtes Buch? Ich glaube, es ist schwierig, eher neue Schemata auch zu finden.
Ja, aber das ist komisch. Das geht mir überhaupt nicht so, weil natürlich, also meine Freundin, die Drehbuchschreiberin ist, die hat mir irgendwann mal gesagt, es gibt, glaube ich, nicht mal 10 Plots, also die sozusagen variiert werden. Aber das ist doch das Sekundäre. Also ich will reingezogen werden. Ich komischerweise, in dem Moment, wo ich anfange, drüber nachzudenken, jetzt kommt das und jetzt kommt das, dann kann ich es eigentlich schon weglegen. Also es muss, und ich würde sagen, das ist immer die Sprache oder ne, die bestimmte Perspektive, die ein Autor, eine Autorin auf ihren Stoff einnimmt, die mich interessiert.
Aber die Überraschungen werden ja vielleicht nicht unbedingt mehr, je mehr man gelesen hat. Also einfach aufgrund der Erfahrung.
Nee, komischer, also nee, Leute.
Weil du das vergisst.
Das kann helfen, das kann sein. Es ist nicht charmant von dir, das zu sagen, ja, aber das kann auch sein. Aber nee, das glaube ich tatsächlich nicht, weil das wäre für mich Teil des Zaubers oder des Kunstwerks, dass du davon begeistert wirst, reingezogen wirst, die Schemata vergisst, obwohl du das Handwerk eigentlich verstehst. So. Und jetzt versuche ich für dich gleich eine elegante Überleitung zu bauen, Felix. Das hat mich jetzt zum Beispiel bei meinem Buch interessiert oder eigentlich erst im Lauf der Lektüre, dass ich dachte, krass, das ist wirklich gut gemacht. Ich weiß gar nicht so genau, wie. Müsste ich mir mal angucken, ne? Mit mehr Zeit und dem 20-jährigen Ich, was irgendwie dann weiter ne, an dem Faden lesen kann. So. Das seltsamerweise ist die, also wenn so Langeweile auftritt, weil ich die Form erkannt zu haben glaube, dann ist es bei mir schon sozusagen gedanklich auf dem Weglegestapel.
Aber würdest du dann sagen, dass du anspruchsvoller geworden bist? Also irgendeine Auswirkung müssen diese vielen
Lektüre haben? Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, mein Respekt vor einem guten Buch ist ins Unermessliche gewachsen, weil man weiß, was alles zusammenkommen muss, damit man so richtig begeistert ist. Das bestimmt. Aber es wäre nicht die Ausgangsfrage. Ich schlag das auf und denk, so, verzauber mich.
Okay, dann wollen wir mal hören.
So, verzauber
uns. Wie Tonio Schachinger dich verzaubert hast und wie du uns verzauberst mit dem Roman Nicht wie ihr. Vielleicht sollten wir vorweg schicken, dass du den nicht ganz ohne Hintergedanken ausgewählt hast.
Ja, leider.
Weil es nämlich eine Veranstaltung mit Tonio Schachinger.
Genau, das rekurriert direkt auf das, was ich gerade gesagt habe, dass wir natürlich viel veranstaltungsbezogen lesen und Tonio Schachinger kommt zu uns, beziehungsweise kommt in den Hamburger Bahnhof am 3. April zusammen mit Cemile Sahin in unserer Reihe Crossroads, wo wir eben Kunst und Literatur zusammen verhandeln wollen. Und ich habe seinen gefeierten Roman Echtzeitalter gelesen, fand den ganz toll und dachte, jetzt zur Vorbereitung lese ich seinen Debütroman Nicht wie ihr. Und der ist 2019 bei Krämeyer und Schiriau erschienen. Und das macht mich dann immer so ein bisschen traurig, weil das ja so diese klassische Geschichte ist. Ein kleiner Verlag hat einen großen Erfolg, ist auf der Shortlist des Buchpreises gelandet und dann wandern die AutorInnen aus natürlich total nachvollziehbaren Gründen zu den großen Verlagen ab. Und ich habe es jetzt auch im Rowohlt Taschenbuch gelesen, in der 5. Auflage. Also das hat sich offenbar auch sehr gut verkauft und hatte einen großen Lesespaß. Und es geht ganz, also das kann man relativ gut und schnell erzählen, um den 27-jährigen Fußballspieler Ivo Trifonovic, ein österreichischer Fußballer, dessen Herkunft, Eltern, Migrationshintergrund, das wird sehr schön im Buch variiert und persifliert, Bosnien ist. Er ist inzwischen in England unter Vertrag, spielt da bei so einem Mittelklasseverein, ist ein sehr guter, sehr hochbezahlter Fußballer, hat eine tolle Frau, hat 2 Kinder und dann im Lauf des Buches eben eine Affäre mit seiner Jugendliebe Mirna. Und es passiert eigentlich gar nicht so besonders viel. Es ist ein Buch, was sozusagen rein aus der Perspektive Ivos erzählt wird. Also man ist die ganze Zeit in seinem Kopf. Und er wird aber in der 3. Person geschildert und da fängt es halt an, dann für mich interessant zu werden. Wie funktioniert es eigentlich, dass man so dicht an ihm dran ist und trotzdem eben gut unterhalten in einer 3. Person Erzählung? Und man erfährt halt, wie er da im Hotel sitzt, irgendwie eine Pressekonferenz gibt, viel von seinem Privatleben. Lustigerweise, das ist mir dann auch erst nach und nach aufgefallen, nie auf dem Platz. Also sozusagen das Eigentliche wird ausgespart. Und ich dachte sozusagen lange im Lauf der Lektüre, ach lustig, jetzt sehe ich hier so, wie der offensichtlich gereifte Autor des Echtzeitalters so seinen lockeren Debütroman raushaut. Es gibt viele Nebenerzählungen, wo man auch denkt, okay, ein strenges Lektorat hätte das vielleicht rausgeschnitten, irgendwie sein erster Trainer irgendwie bei Brügge, der wird ausführlich geschildert und irgendwie Jugenderinnerungen. Und dann wuchs eben nach und nach der Respekt, dass ich dachte, wie kann man die ganze Zeit so dicht bei dieser Figur bleiben, an dieser Figur Interesse haben? Da ist er offensichtlich viel besser, als ich das so im ersten unterhaltenden Moment geglaubt habe, weil er schneidet das Klischee gegen diese innere Figur, die eben natürlich kein Klischee ist, die Wahrnehmung Ivos, und schafft dabei auch eine Gesellschaftskritik und eine Gesellschaftssatire von Österreich, die wirklich ganz grandios und total lustig ist. Und ich habe überlegt, Felix, im Vorfeld, ob ich dich anbetteln soll, ob ich so einen langen Teil vorlesen darf, weil das so lustig und so böse ist. Und es gibt zum Beispiel eben genau über dieses Migrationshintergrund oder Tschuschen, wie ja so ein ganz hässliches österreichisches Wort für Ausländer ist. Und wie er sich dazu verhält, das ist en Miniatur ein fantastischer, ja, Monolog, muss man sagen, über diese ganze Verkrampftheit und Verlogenheit und den Rassismus. Und das schafft er aus der Figur eines.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand. So dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/onrepeat. Only Omaha Steaks gives you the freedom to set your menu your way with no commitments. Choose extra-aged, hand-carved steaks, plump and juicy air-chilled chicken, and so much more. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Want to change your menu? No problem. Swap items, skip a shipment, or cancel at any time with no questions asked. You're in control to get what you want when you want it, and every bite is backed by their 100% guarantee. At Omaha Steaks, it's all about you. Visit omahasteaks.com/onrepeat to sign up for recurring shipments and get 12 free burgers, a $431 per year value, and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Klischee-Fußballers mit vielen Tattoos und einer platinblonden Frau. Ne? Mhm. Und das ist schon ziemlich toll.
Mich hat das sprachlich unheimlich begeistert, weil er ja auch diesen Wiener Dialekt so wunderbar einfließen lässt in den Roman. Und wo wir gerade über Strukturen sprachen, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ich es noch nie gelesen habe.
Ja.
So, man würde ja dann sagen, okay, also Grundkonstellation ist, er ist in festen Händen, hat schon zwei Kinder mit der Spielerfrau, denn die wird ja eigentlich, ist ja eigentlich auch nur ein Abziehbild, wie du sagst, platinblond und Tattoo. Und dann hat er aber diese Jugendliebe, also klassische Dreieckskonstellation, irgendwie wird er sich wahrscheinlich am Ende für die andere entscheiden und seine Familie verlassen oder umgekehrt. Aber es ist überhaupt nicht so. Ja. Also es ist ganz im Gegenteil, eigentlich ist dieser Roman deshalb spannend und interessant, finde ich, weil er so ein Fenster öffnet in ein Leben, das wir eigentlich nur aus der Perspektive des Fernsehzuschauers kennen. Also wir alle sehen diese Millionäre in Pressekonferenzen sitzen, wir alle kennen die Zahlen, was die irgendwie, ich glaube, 100.000 die am
er verdient 100.000 die Woche.
100.000 die Woche, das ist für einen Profifußballer noch nicht mal viel, aber trotzdem hat er natürlich einen Bugatti, damit beginnt der Roman ja auch. Ne? Und also dieser unfassbare Reichtum und da glaubwürdig dahinter zu schauen, finde ich eine unheimlich tolle, überzeugende Leistung.
Also, ja.
Und ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr eine ein Roman, also der könnte auch Basketballer sein, glaube ich, oder was auch immer.
Es ist ein Sportroman.
Es hat schon ein sportliches Setting, aber es geht auch sehr stark um Identität, um das Leben als Mensch mit Migrationshintergrund. Die Formulierung wird ja auch stark ironisiert in dem Buch, weil er sie nicht ertragen kann, in der österreichischen Gesellschaft.
Ja.
Also man kann es auch als Nicht-Fußball-Fan, glaube ich, irgendwie sehr gut lesen.
Total. Also ich fand auch, finde ich auch sehr, sehr elegant gemacht, wie sozusagen reale Fußballer und reale EM und Champions League-Spiele mit der Fiktion verwoben werden. Das finde ich ist so ein anderes faszinierendes Element. Und genau, ich interessiere mich so mittel für Fußball, aber für Sport. Und das fand ich, funktioniert total gut. Also, dass man ein bisschen dahinter schaut, ohne, aber es kriegt ja, hat ja keinen voyeuristischen Blick. Eben, man trennt sich nicht von Ivo. Man ist ja die ganze Zeit mit Ivo und in Ivo unterwegs.
Genau, der ja auf eine interessante Weise auch Körper ist, reiner Körper. Er hat dann zwischendurch einen Bandscheibenvorfall und das ist wahnsinnig glaubwürdig. Ja. Also man hat ihn fast selber, wenn man das liest.
Ja.
aus reiner Empathie.
Ja, und ich glaube, da sieht man sozusagen dann den Autor Tonio Schachinger so wachsen. Also immer, wenn er sich sozusagen genauso dem Schmerz widmet, dann eine meiner Lieblingspassagen ist über Kindergeburtstage. Wenn er da auf dem Kindergeburtstag seiner Tochter rumsteht und sozusagen immer denen ausweicht, die ihre Gespräche mit den Kindern anfangen. So, wenn das Wort Kind fällt, ne, dann will er eigentlich gehen, weil ihn das alles so mega langweilt. Und ich finde, er hat so eine tolle ironisierende Art, über Ereignisse zu schreiben, ne, über Figuren. Und da merkt man richtig so, okay, da holt einer so nach und nach alle Karten raus. Das wäre jetzt so mein erfahrenes Lesen, dass man denkt, okay, super, da merkt man, was einer kann. Und genau, ein Echtzeitalter war dann, glaube ich, so die Fortsetzung einfach.
Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil wir ja jetzt die Chance haben, das Debüt sozusagen, das du vorgestellt hast, aber mit Echtzeitalter, das kennen vielleicht mehrere Leute, wie dann der Sprung sozusagen ist zu diesem nächsten Roman. Also da hat er ja auch ein anderes Thema sich vorgenommen, oder? Also
ja, wobei lustig, und das werde ich mir für den 3. April nochmal genauer angucken, wie eigentlich, ne, dass ich der vom Echtzeitalter oder zu der Figur in Beziehung steht, die sind schon irgendwie ähnlich, finde ich. Und ich würde jetzt, das ist jetzt total flach, aber sagen, das Echtzeitalter ist noch genauer gebaut. Da schießt es nicht so in Wassertrieben mal nach rechts und mal nach links, wo sich der Autor so ausprobiert, sondern es ist so viel konzentrierter und hat natürlich auch so dieses Geldthema, was du jetzt schon angedeutet hast. Ne? Das spielt in dem Roman dann nochmal so eine andere Rolle. Mhm. Aber es gibt auch total viel Parallelen, also ne, auch so dieser genaue Blick auf Wien, auf die ökonomischen Verhältnisse. Freue mich jetzt auch drauf, Echtzeitalter nochmal zu lesen.
Ja.
Geld ist vielleicht ein gutes Stichwort, um überzuleiten auf den Roman, den ich heute mitgebracht habe. Ein Roman von einer mir bislang unbekannten Autorin, Taffy Brodesser-Egner. Er heißt Die Fletchers von Long Island, im Original Long Island Compromise, und ist übersetzt worden von Sophie Zeitz. Ich habe meine Brille nicht auf, Entschuldigung. War Eichborn erschienen. Eine Familiengeschichte landete bei mir in der Redaktion. Ich dachte, ach, wie interessant. Eine Familiengeschichte, eine Familiensaga über mehrere Generationen. Und ich habe eine Schwäche für diese Art von Romanen und habe das dann auch sofort angefangen zu lesen. Worum geht's? Es geht eigentlich um die Folgen eines unerhörten Ereignisses. Das stattfindet am 12. März 1980. Carl Fletcher, eine der eigentlich weniger wichtigen Figuren in diesem Roman, ist Unternehmer in Long Island, Besitzer einer Styroporfabrik, steinreich, Besitzer mehrerer Häuser, Vater von zwei Kindern, die Frau ist mit der Tochter schwanger, dritte Kind ist also auf dem Weg und wird von seinem Haus entführt. Von, wie sich später herausstellt, zwei kleinen kriminellen Antisemiten. Durchgeht ein fünftägiges Martyrium, es wird ein Lösegeld erpresst. Nach 5 Tagen wird er wieder freigelassen. Die beiden Entführer werden festgenommen. Vom Lösegeld taucht der Großteil nie wieder auf, sondern nur ein paar 10.000 Euro, Dollar. So, das handelt der Roman in relativ kurzem Raum ab, 20 Seiten, und wendet sich dann mit einem Zeitsprung in unserer ungefähren Gegenwart der Lebensgeschichte der drei Kinder zu. Also den beiden Jungs, die damals schätzungsweise 5, 7 Jahre alt sind, und der Tochter, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren war. Ein Sohn ist Drehbuchautor in Hollywood und widmet sich in seinen Filmen, das sind so Blockbuster, immer wieder dem Thema Entführung überraschenderweise, ist gleichzeitig drogenabhängig, sexsüchtig, auch verheiratet, 2 Kinder, aber hat ein Doppelleben und macht in seiner Freizeit viele, viele Dinge, von denen seine Frau nichts wissen soll. Der zweite, Nathan, ist auch irgendwie wahnsinnig verkorkst, hat irgendwie so einen Sicherheitsfimmel ausgebildet, 1.000 Versicherungen abgeschlossen, ist auch Vater von 2 Kindern, lebt wesentlich braver, also braucht keine Drogen, ist aber irgendwie untergegangen in seiner Kanzlei und wird dann verstrickt in einen Korruptionsskandal. Dann gibt's noch die Tochter, Jenny. Die sich an ihrer Universität anfängt, gewerkschaftlich zu organisieren und sowas wie die Korrekturbiografie lebt, also sich für die werktätige Bevölkerung und die Entrechtung und Ausbeutung von arbeitnehmenden Menschen in den USA interessiert. Also wir haben diese 3 Figuren, und was die erleben, ist für sich genommen auch spannend und toll erzählt und es wimmelt von guten Ideen. Dieser Roman hat allerdings auch eine Mission. Es geht nämlich darum, zu zeigen, anhand dieser 3 Figuren, was das mit dieser Familie gemacht hat, was da am Anfang passiert ist. Also es geht um die Vererbung von Traumata. Mhm. Denn nach dieser Entführung wurde das nie weiter thematisiert. Die damals noch lebende Mutter des Entführungsopfers, Karl, sagte, das ist nicht dir passiert, das ist nur deinem Körper passiert. Führt also dazu, dass man irgendwie sich selbst als Erfolgsgeschichte dann begreifen kann, wenn man weitergeht auf seinem Weg. Und dass das nicht funktionieren kann, führt dieser Roman an diesen 3 Figuren vor. Mhm. Und das liest man mit großer Anteilnahme und Empathie, aber eben auch mit einem Déjà-vu-Gefühl im Bauch. Man hat die Konstruktion dieses Romans, die hat man im Kopf, wenn man die ersten 40 Seiten gelesen hat, und das wird auch dann abgearbeitet.
Kannst du sagen, an welcher Stelle du diesen Gedanken hattest? Jetzt weiß ich.
Naja, also man liest zuerst diese völlig irre Geschichte des ersten Sohnes, der Drehbücher schreibt und dann zu Dominas geht und sich mit allen möglichen Drogen vollhaut und komplett fertig ist. Und dann wird übergeblendet, dann gibt's, glaube ich, eine Bar Mitzwa, auf der sich diese beiden 3 Kinder wieder über den Weg laufen. Dann wird übergeblendet auf seinen Bruder. Und dann denkt man sich, aha, okay, also so funktioniert der Roman. Jetzt wird er mir die Geschichte des Bruders erzählen und ich werde wieder daraus lernen, welchen Schaden, welche psychologische okay, Belastung er übel. Mitgenommen hat. Ja, das aus übel würde ich es nicht nennen. Das ist schon wirklich auch eine Leistung, dass man einen 400-Seiten-Roman wirklich ohne Langeweile liest.
Okay, aber warum hast du ihn dann ohne Langeweile gelesen? Weil sozusagen
ich glaube, weil einfach die Geschichten als solche sind so abstrus und ja. Irgendwie auch von interessanten Beobachtungen der amerikanischen Gesellschaft durchsetzt, dass man es deshalb unheimlich gerne liest. Also wie funktioniert eigentlich Korruption in den USA? So, man will irgendwo ein Einkaufszentrum hinbauen und der Stadtrat sperrt sich aber dagegen. Und wie kriegt man das hin, dass man trotzdem die Baugenehmigung von diesem Stadtrat erhält? Das ist sehr interessant zu lesen. Wie funktioniert eigentlich jüdisches Leben, säkulares jüdisches Leben, reiches jüdisches Leben in den USA? Da weiß die Autorin sehr viel drüber. Ich kenne jetzt ihren persönlichen biografischen Hintergrund nicht. Aber von der Bar Mitzwa bis zur Trauerfeier für Toten, das ist alles Bestandteil dieses Romans und für mich brennend interessant. Gerade jetzt ist ja irgendwie amerikanische Gesellschaftskultur, ist ja irgendwie ein interessantes Thema. Also ich lese das jedenfalls wie ein Süchtiger, alles, was ich darüber kriegen kann gerade. Das ist spannend in sich erzählt, wie die Romanfiguren untereinander agieren. Dahinter steht natürlich, wie in jeder anderen jüdischen Familie auch, eine Holocaust-Erfahrung des Großvaters, der irgendwann aus Polen vor den Nationalsozialisten geflohen ist. Auch diese Geschichte wird erzählt. Und von all diesen Mikrogeschichten wimmelt dieser Roman. Und das macht ihn, glaube ich, so spannend und gut.
Und das macht ihn auch lebendig, obwohl du die Struktur erahnen konntest
und wusste. Und auch das Thema halte ich für ein hochrelevantes und wichtiges, nämlich wie werden eigentlich traumatische Erfahrungen von Eltern an ihre Kinder weitergegeben? Wie kommen bestimmte seelische Verhärtungen zustande? Das ist ein Thema, das mich auch persönlich interessiert und das irgendwie auch, glaube ich, momentan irgendwie so ein Kassenschlager ist in der Kultur. Also ich sehe das jedenfalls häufig, dass Bücher davon handeln. Dann ist es gleichzeitig natürlich auch ein Buch über Menschen mit sehr viel Geld und über die Frage, ob es eigentlich besser ist, wenig Geld zu haben oder viel Geld zu haben. Denn all diese drei Menschen, die
Das ist so eine Grundfrage, die Frage ist so banal
und leicht zu beantworten, aber wenn man das gelesen hat, dann kommt man schon ins Schwimmen, weil diesen drei Personen fehlt der Motor, überhaupt irgendwas zu machen. Die müssen gar nichts machen. Mhm. Ne? Also die kriegen auch von ihrem Umfeld persönlich gespiegelt. Da irgendwie, warum schreibst du eigentlich Drehbücher? Lass es doch. Mach doch Urlaub auf Bali oder sonst wo. Mhm. Also der Antriebsmotor, morgens aufzustehen und irgendwas mit seinem Tag anzufangen, ist halt ein anderer, wenn du weißt, dass du das eigentlich gar nicht nötig hast. Und auch dieses Problem spielt eine Rolle. Und
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand. So dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. Only Omaha Steaks gives you the freedom to set your menu your way with no commitments. Choose extra-aged, hand-carved steaks, plump and juicy air-chilled chicken, and so much more. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Want to change your menu? No problem. Swap items, skip a shipment, or cancel at any time with no questions asked. You're in control to get what you want, when you want it, and every bite is backed by their 100% guarantee. At Omaha Steaks, it's all about you. Visit omahasteaks.com/yourplan to sign up for recurring shipments and get 12 free burgers, a $431 per year value, and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
All diese Probleme insgesamt zusammengenommen, tragen dann schon so ein bisschen über die etwas konventionelle Struktur dieses Buches hinweg. Gleichzeitig gibt es noch eine andere Sache, die mich stört, und die ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Die Figuren fangen irgendwann an, über das Thema des Romans, über das verborgene Thema des Romans zu reden. Sie reden miteinander darüber, wie sie mit dem Trauma der Entführung ihres Vaters umgehen. Was also ja nicht schlimm ist, was ja normal ist. Würden ja, glaube ich, irgendwie Geschwister so tun. Nur nehme ich das was sie da sagen, nehme ich nicht ab, dass da die Figuren zu mir sprechen, sondern da spricht die Autorin zu mir und will mir mitteilen, was ich aus diesem Roman mitzunehmen habe. Und
Darf ich dir dann
auch zustimmen. Das ist übel, wenn mir so eine Lektüre-Empfehlung an die Hand gegeben wird und ein Beipackzettel im Roman enthalten ist, was ich denn bitte mitzunehmen habe, dann bin ich ganz schnell draußen. Aber das auch nur als Fußnote unter einem insgesamt unterhaltsamen, interessanten und lesenswerten Roman, würde ich dann doch sagen.
Okay.
Ja.
Das lassen wir so stehen.
Gut, dann kommen wir zum letzten unserer drei Bücher heute. Ja. Die spielt ganz abseits von der Welt der Reichen und Schönen, die wir jetzt immer wieder gestreift haben. Luna Ali, Da waren Tage, Sonja?
Ja, ich habe total aufmerksam zugehört bei euch beiden und interessiert und dachte, das passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen und dann passt es doch wieder auf skurrile Art und Weise zusammen, nämlich über diese Frage der Struktur oder fehlenden Struktur oder einer neuen Struktur. Aber ich will erstmal erzählen, wie ich auf den Roman gekommen bin. Also ihr habt natürlich sicherlich auch in den letzten Wochen und Monaten die Ereignisse in Syrien verfolgt. Man hatte ja nach 13 Jahren Bürgerkrieg, war man sozusagen, ne, das ist ja das Schlimme an diesen Kriegen, diesen schlimmen Kriegen, dass man, wenn man außen steht, irgendwann daran ermüdet und wie kriegt man sich, ne, und was passiert eigentlich mit einem, ist man noch aktuell, weiß man überhaupt noch, was in diesem Land passiert, obwohl so viele Syrer und Syrien hier bei uns leben und man doch auch den Kontakt, wir haben auch Kontakt zu syrischen Autoren und Autorinnen, aber trotzdem hatte ich irgendwie diesen Bezug da wieder verloren, nach irgendwie 2015 und den Geflüchteten, die gekommen sind und so. Und auf jeden Fall haben Jannika und ich besprochen, wir würden gerne mal wieder mehr auch uns mit Syrien beschäftigen, auch literarisch und zu gucken einfach, wie wird das denn jetzt rezipiert? Jetzt nicht nur die letzten 3 Monate, sondern wirklich die letzten 13 Jahre. Und da sind wir, oder bin ich, auf Luna Ali gestoßen mit ihren Da waren Tage. Das ist auch ein Debütroman, letztes Jahr erschienen, 2024, also spielt auf jeden Fall deutlich vor den jüngsten Ereignissen, das ist auch gut so. Und es ist ein faszinierender Roman, der mich an meine Grenzen gebracht hat, im guten Sinne, weil eben die Strukturen so ungewöhnlich sind, dass ich eben nicht wiedererkennen konnte, wie sie das baut, wie sie das macht. Wir folgen ihrem Protagonisten Aras, der aus Syrien mit seiner Familie geflohen ist, aber schon vor 2011, also vor dem der syrischen Revolution, also am 15. März 2011 waren eben die großen Aufstände, die Demonstrationen, die gegen die Restriktionen, die dann auch blutig niedergeschlagen worden sind und die dann mit Verhaftungen und Folter und so weiter in diesen schrecklichen Bürgerkrieg geführt haben. Und strukturell erstmal, weil wir jetzt da angefangen haben, ist der Roman so aufgebaut, dass der von 2011 bis 2019 immer ein Kapitel sich jeweils dem 15. März, beziehungsweise nicht so schematisch, aber rund um den 15. März spielt. Das heißt, wir können Arash und seinem Leben folgen. Jedes Jahr schreitet es fort. Es geht erstmal um seine Flucht, es geht aber eben auch um sein Leben im Exil beziehungsweise seine Migrationsgeschichte. Er ist eben mit Mutter und Schwester nach Deutschland geflohen. Sein Vater ist auf vorherigen Demonstrationen verhaftet worden, verschollen. Es ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall hat er diese Geschichte, die ja viele Männer und auch Frauen in Syrien haben, die einfach ja vom Regime zermalmt worden sind. Und jedes Kapitel widmet sich so einem eigenen Aspekt von Flucht, Migration und Exil. Und ich finde, das macht sie auf eine ganz interessante Art. Also ein Kapitel, da sind wir mit ihm und seiner Mutter auf der Ausländerbehörde und kriegen diesen ganzen Horror mit, den wir vielleicht auch schon aus anderen Geschichten kennen, aber eben nochmal sehr speziell, auch was es bedeutet irgendwie, die Mutter versucht eine Bürgin zu finden für den Onkel, das ist dann die Deutschlehrerin von Arash, wie viel man eigentlich sozusagen auch auf die Knie gehen muss vor anderen Menschen, dass sie einem helfen, wie viel Hilfe dann auch stattfindet, aber eben alles unter diesen behördlichen Restriktionen, das ist ein ganz tolles Kapitel, dann folgen wir ihm in sein Jurastudium. Und ich finde, das macht sie halt total schlauer. Sie studiert eben Jura und wird sich dann in seinem Abschlussexamen, in der Abschlussprüfung mit Asylrecht beschäftigen müssen. Darüber bringt sie dann sehr viel Wissen über ja, das deutsche Asylrecht mit in diesen Roman. Es ist sehr detailliert recherchiert, also gerade dieses eine Kapitel, was sich mit diesem Studium beschäftigt hat, das Gefühl, ich kriege jetzt auch nochmal so ein kleines juristischen Abriss über die Geschichte. Und dann hat sie aber auch Kapitel drin, das sind fast wie Traumsequenzen oder wie Traumata-Sequenzen. Und da ist die Parallele vielleicht auch zu deinem Roman, nämlich Arash-Trauma ist sozusagen ein, möchte ich sagen, sekundäres. Also ja, die Flucht nach Deutschland und das Ankommen im Exil, aber er empfindet das Traumata der syrischen Freunde und Freundinnen, Familienangehörige, die eben auch gefoltert werden, die zu Tode kommen, die ermordet werden. Wie geht er damit um? Und da gibt es ein Kapitel, was wirklich sich diesem seelischen Schmerz, sag ich mal, widmet. Und da wird es so ganz fantastisch. Da weiß man auch nicht mehr, er begegnet dann in einer Szene Angelina Jolie und man denkt so, huch, was ist denn jetzt los? Der nimmt sie einfach eine ganz andere Form und Sprache, um zu zeigen, okay, hier verwischt sich irgendwie Realität mit, weiß ich nicht, Gefühl oder mit Traumata oder mit Albträumen und Ohnmacht und Visionen. Und ich finde es einfach interessant. Also sie hat eins, das möchte ich euch mal zeigen, ein Kapitel, das ist komplett quer gedruckt. So. Mhm. Also sie spielt einfach mit der Form, auch im Gedruckten. Ich weiß nicht, warum. Ich würde sie gerne fragen, warum.
Ist das dann ein Gedicht? Oder?
Nee, das ist kein Gedicht. Das gibt es aber auch.
Ja.
Das letzte Kapitel spielt im Jahre, ich muss kurz gucken, 3000, was, damit ich das nicht falsch, 3040 oder so, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. 4020, da geht es dann auch um den 15. März 4020 und das ist dann in lyrischer Form und Textform geschrieben. Und also ich glaube, das wäre vielleicht auch meine einzige kleine Kritik, dass es so überbordend ist, dass es auch überfordernd ist, dass man immer wieder von jedem Kapitel ins nächste geworfen wird und du fängst praktisch wieder von vorne an, weil die Form so unterschiedlich ist, weil die Sprache so unterschiedlich ist, weil sie plötzlich von dem juristischen Deutsch in ein, weiß ich nicht, lyrisches Deutsch verfällt, gespickt mit arabischen Worten. Aber also es war wirklich keine Sekunde langweilig dadurch, sondern hat halt wirklich jeden Rahmen gesprengt. Fand ich toll.
Die Autorin selbst kommt auch aus Syrien?
Ja, oder? Kommt auch aus Syrien, genau. Ist 93, lese ich jetzt hier mal ab, in Syrien geboren und dann aber nach Deutschland gekommen. Studierte Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis in Hildesheim.
Ja, und im Grunde, ich meine, damit beantwortest du doch eigentlich alle Fragen, die man so vorher so eigentlich so alles rundum. Nein, aber genau das ist doch, wenn man sozusagen Form und Inhalt so zusammenbringen kann. Ne? Also während du jetzt erzählt hast, habe ich gedacht, ja klar, das ist doch dann die Form vielleicht auch, die man für die momentane Verfasstheit Syriens geben kann. Man setzt immer wieder neu an. Mhm. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr am 15. März in Syrien sein wird. Ne? Gut, weiß man nirgendwo, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Der Umbruch ist so eklatant und schon seit so langer Zeit und wer weiß, für wie lange Zeit, also dass man das über diese Form versucht zu fassen zu kriegen, was da passiert. Na, und das ist dann einfach viel mehr als Plot oder haben wir alles schon gesehen an Form, sondern sucht für diesen spezifischen Moment die richtige Form.
Sie traut sich sogar ein Kapitel, das heißt Gedankenreste. Das sind, glaube ich, 3, 4, 5 Seiten, wo sie einfach nur so Absätze hat drucken lassen. Also Ideen, die irgendwie nicht eingeflossen sind, aber die eben doch wichtig genug waren, dass sie offensichtlich gedruckt werden sollten und wo man so Gedankenfetzen noch mitbekommt. Das ist wirklich irritierend, weil man kurz mal aus der Geschichte raus ist, aber es ist wie so ein Mosaik, das sich dann halt zusammensetzt. Und manche Teile haben mir auch nicht so gut sprachlich gefallen, aber andere dann wieder hervorragend. Es ist wirklich ein sehr experimenteller Ansatz, ja, um so eine zersplitterte Geschichte zu erzählen.
Und es läuft auch nicht auf eine in sich gerundete, abgeschlossene Geschichte hinaus, wenn ich dich richtig verstanden
habe. Nee, also ich würde ein Beispiel noch nehmen. Also es gibt ein Kapitel, da ist Arash dann schon ein bisschen älter und macht sozusagen so eine freiwillige Aktion auf einem Rettungsschiff. Also Mittelmeer, er geht dahin, für ein paar Wochen, Monate wird ausgebildet, um Menschen zu retten. So. Und dann erzählt sie detailliert, wie das welche Arbeiten es auf diesem Schiff gibt, welche Funktionen. Und am Ende ist es so, der Motor ist kaputt, sie laufen nie aus, sie retten keine einzige Seele. Und er war eben engagiert für, ich weiß nicht was, 3 Monate oder so. Und das finde ich aber so faszinierend. Es geht nicht darum, sozusagen eine stringente Geschichte zu erzählen und ja, und dann habe ich dann auch noch einen Flüchtling gerettet oder so, sondern es ist wirklich auch dieses Fatale und dieses, dass man etwas tun möchte, einem die Hände gebunden sind. Und auch der Roman suggeriert jetzt nicht, dass Arash da irgendeine Lösung gefunden hat. Der schwimmt im wahrsten Sinne des Wortes genauso und versucht, sein Verhältnis zu Syrien zu finden und was er überhaupt tun kann mit seinem Jurastudium oder als Mensch, der eben nicht ganz direkt betroffen ist, aber doch durch die Familie.
Das klingt ganz so, als würde man noch weitere Bücher von Luna Ali lesen wollen. Gerade jetzt, wo Also 2019 endet die Geschichte, sagst du?
Beziehungsweise eben in diesem wirklich wahnsinnig weit entfernten 4020. Genau. Also, nein, aber genau. Also wenn du jetzt so einen logischen Schluss haben willst, ist es 2019.
Ja.
Aber durch diese offenen, fragmentarischen Elemente würde ich sagen, naja, to be continued. Ich weiß nicht, ob sie diesen Roman jetzt weiterschreiben sollte, aber ich finde, die traut sich halt richtig was.
Hm.
So, und ich würde eher dann gucken, okay, was passiert, wenn die sich mal auf eine Form oder ein bisschen noch konzentrierter, so, das wäre auch interessant, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht muss die so ausbordend und überbordend erzählen.
Gut, vielen Dank. Ich fand das wieder eine sehr anregende Runde, die sich dann überraschend auch zum Thema Form und Inhalt und das Verhältnis zwischen Form und Inhalt zugewendet hat. Ich dachte eigentlich, wir reden vor allen Dingen über Geld.
Das machen wir das nächste Mal.
Das haben wir heute nur am Rande getan. Aber es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden und bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein für die 60. Folge, die wir beim nächsten Mal aufzeichnen.
Oha.
Danke.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand. So dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. Only Omaha Steaks gives you the freedom to set your menu your way with no commitments. Choose extra aged, hand-carved steaks, plump and juicy air-chilled chicken, and so much more. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Want to change your menu? No problem. Swap items, skip a shipment, or cancel at any time with no questions asked. You're in control to get what you want when you want it, and every bite is backed by their 100% guarantee. At Omaha Steaks, it's all about you. Visit omahasteaks.com/yourplan to sign up for recurring shipments and get 12 free burgers, a $431 per year value, and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.